Verheerender Anstieg. Da die Corona-Zahlen in die Höhe schießen, muss die Politik die Maßnahmen verschärfen. Farbenspiele, türkis, grün oder doch pink. Die Wiener SPÖ hat bei der Koalitionssuche die Qual der Wahl. Blümels Budget. Der Kostenplan des Finanzministers sorgt für Diskussionsstoff.
Sonntagabend, kurz nach 22.20 Uhr. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser politischer Wochenrückblick. Sie wissen, nur echt mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr
Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend.
Schönen guten Abend.
Herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie, unser erstes Thema. Heute der schlimmste Sonntag seit Beginn der Pandemie. Über 1600 Neuinfektionen hat es gegeben. Und heute hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz via Facebook zu Wort gemeldet und hat auch über einen möglichen zweiten Lockdown gesprochen.
Kommt ein zweiter Lockdown? Und die Antwort darauf, die ist einfach. Es liegt an uns allen. Die gute Nachricht ist, wenn wir alle einen Beitrag leisten und soziale Kontakte reduzieren, dann können wir einen zweiten Lockdown in Österreich verhindern.
Herr Hofer, wir sehen, die Zahlen steigen. Sebastian Kurz hat aber noch nicht zur Angstrhetorik zurückgefunden vom März. Da ist also noch ein bisschen Spielraum, den er sich wohl noch lassen muss.
Ja, klar. Aber es war, also für diejenigen, die das gesehen haben, das Facebook-Video, klar, dass er da jetzt wieder einen Gang zulegt. Er hat natürlich schon in den letzten Wochen immer wieder versucht, da auf härtere Maßnahmen zu drängen. Das haben teilweise Bundesländer ignoriert, teilweise auch der eigene Gesundheitsminister. Jetzt ist sicherlich eine Phase, morgen mit der Konferenz mit den Landeshauptleuten, wo er einfach versuchen muss, diese klare Linie, diese einheitliche Linie, die verloren gegangen ist über den Sommer, wiederherzustellen. Das ist nicht ganz so einfach, weil natürlich ein zweiter Lockdown auf deutlich mehr Widerstand stoßen würde in der Bevölkerung, als das im März noch der Fall war. Da war das alle neu, für alle neu. Und es ist auch ein Problem im Übrigen, was die Maßnahmen angeht. Schauen wir mal, was morgen kommt. Aber er kann natürlich in dem Bereich, in den er gehen müsste, nämlich in den privaten Bereich, wo jetzt die meisten Infektionen herkommen, aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht hin. Also das ist jetzt wirklich ein Dilemma. Aber dass er heute so auf diese Art und Weise, wie wir es im Zuspieler gerade gesehen haben, an die Öffentlichkeit gegangen ist, zeigt natürlich auch, dass er wieder das Heft an sich ziehen will, dass er das ohne Gesundheitsminister, ohne sonst jemanden gemacht hat und so einfach den Eindruck vermitteln will, er ist jetzt wieder derjenige, der zeigt, wo es lang geht.
Aber wie sehr bleibt trotzdem an ihm hängen? Also er ist zwar der Kanzler, aber er kann sich einfach nicht wirklich durchsetzen. Er versucht ja schon seit Wochen eine viel härtere Gangart zu bringen.
Das ist genau der Punkt, den ich ja auch angesprochen habe. Er hat das versucht, über die letzten Wochen immer wieder einzubringen, hat quasi die innenpolitische Kassandra gegeben über mehrere Wochen hinweg und teilweise wurde das nicht einmal ignoriert. Ja, da war teilweise vielleicht ein Wahlkampf dran schuld, teilweise vielleicht interner, was die Bundesregierung angeht, aber es ist jetzt, und deswegen sage ich, es ist eine entscheidende Phase für ihn, ob es morgen gelingt, da wieder sowas wie Stringenz reinzukriegen oder eben nicht. Denn es gab nicht zu Unrecht Kritik, teilweise an den Bundesregelungen, denken Sie nur an die verunglückte Kommunikation zur Ampel, wo keiner mehr weiß, was das jetzt genau heißt und was es bedeutet an Maßnahmen. Da haben wir jetzt 4 Bezirke auf Rot, dann haben wir einen Lockdown in einem Ort, in Kuchl etc., aber so wirklich stringent, so wirklich nachvollziehbar breit ist das nicht. Und wenn er jetzt wieder mit diesem Video, hat er gezeigt, dass er auch weiß, dass da einige, wie soll ich sagen, deutlich renitenter sind als im Frühjahr. Er hat Verständnis geäußert, hat gesagt, ja, da sind jetzt viele nicht mehr so dabei und die haben ja recht, in den Intensivstationen ist ja noch alles okay, aber in den nächsten Wochen könnte sich das verschärfen. Also es ist jetzt eine entscheidende Phase für ihn, ob er da jetzt wirklich wieder die Reihen dicht geschlossen bekommt oder nicht.
Jetzt wissen wir, dass der Kanzler natürlich auch auf den Meinungsforscher und auf Meinungsforscher hört. Wie ist denn die Stimmung momentan, wenn es um einen zweiten Lockdown geht? Wie sehen die Österreicherinnen und Österreicher
das? Naja, einen zweiten Lockdown. Und was heißt das? Das heißt, ein zweiter Lockdown, also wie der erste im März, April war. Also das heißt wirklich ein ganz, ganz harter Lockdown. Und da haben wir eine massive Gegenfront. Also wir werden das jetzt im Insert sehen. Also wir haben da 2/3, die sagen, bis 3/4, die sagen, nein, das machen wir bitte nicht. Also wir haben gefragt, wäre das eine gute oder sinnvolle Entscheidung oder eine schlechte und nicht sinnvolle Entscheidung. Und da sieht man 20-70. Also das ist doch eine ganz, ganz eindeutige Positionierung. So, und jetzt war es immer für den Kanzler war wichtig, wie tickt denn meine eigene Wählerschaft? Und au contraire, die eigene Wählerschaft tickt nämlich genauso wie die österreichische Bevölkerung. Die ÖVP-Wähler stimmen nämlich zu, glaube ich, nur zu 23% einem zweiten Lockdown zu. Also da sieht man, es ist nicht mehr so wie in früheren Situationen, dass die ÖVP-Wähler hier einen anderen Weg gegangen wären. Jetzt können wir uns noch zum Vergleich noch die Freiheitlichen Wähler anschauen, weil die sind ja die ganz, ganz andere Fraktion. Die sind aber eher sogar in diesem Range drinnen. Ich meine, das gibt's nur noch 10%, die sagen, das ist eine sinnvolle und gute Entscheidung. Aber auch da merkt man eben diese ganz klare Bestimmhaltung. So, wie gesagt, das ist aber der ganz, ganz harte Lockdown. Jetzt wird man eben, wie es der Kollege Hofer schon angedeutet hat, versuchen, mit mehr oder weniger mit einem weichen Lockdown sich anzunehmen. Das Problem ist eben, dass man aber nicht in den Privatbereich, dort, wo die Ansteckungen erfolgen, hinein regieren kann. Und alles andere
verkommt. Weil es einfach rechtlich nicht möglich ist.
Weil es rechtlich nicht geht. Und sogar wenn es rechtlich ginge, wie will ich das denn kontrollieren? Und jetzt gibt es dann immer diese Symbolpolitik. Also zum Beispiel hat es in Salzburg jetzt die Diskussionen gegeben im Tennengau und im Pongau, ob die Schulen und Kindergärten geschlossen werden, wo die dortige Landesrätin gesagt hat, das machen wir sicher nicht, und gestützt auch durch das Bildungsministerium, die auch gesagt haben, die Schulampel bleibt bitte auf Gelb oder in dem Fall auf Orange. Und so viele Maßnahmen kann die Regierung eigentlich gar nicht setzen. Sie kann tatsächlich nur appellieren. Ob das dann gehört wird, ist schlicht und ergreifend eine andere Frage.
Heftige Diskussionen in der heimischen Innenpolitik hat es in dieser Woche auch gegeben nach dem Ischgl-Report. Und da kommt Bundeskanzler Sebastian Kurz auch wieder unter Druck.
Freitag, der 13. März. Ein schwarzer Tag für den Tiroler Party und damals auch Corona-Hotspot Ischgl. Die Infektionszahlen steigen so stark, dass der Bundeskanzler drastische Maßnahmen verkündet.
Es werden daher das Bad Znauntal und St. Anton am Adelberg unter Quarantäne gestellt. Diese Gebiete werden ab sofort isoliert.
Die Folge? Hunderte Urlauber reisen überstürzt ab, um der Quarantäne zu entgehen. Die Untersuchungskommission kritisiert deshalb,
dass der österreichische Bundeskanzler die Verhängung der Quarantäne überraschend, ohne unmittelbare Zuständigkeit und ohne substanzielle Vorbereitung ankündigte. Es war ein Kommunikationsfehler.
Einen solchen Kommunikationsfehler bestreitet der Kanzler daraufhin.
Die Entscheidungen waren stets zwischen den Gesundheitsbehörden auf Bundes- und auf Landesebene abgestimmt. Und natürlich haben wir als Regierung da auch die Verantwortung gehabt, diese Entscheidungen transparent zu kommunizieren.
Anders klingt dagegen der Gesundheitsminister, der gleich am nächsten Tag im Parlament Fehler beim Krisenmanagement einräumt.
Ich möchte ganz klar hier betonen, es ist sicherlich nicht alles gut gelaufen in dieser Frage.
Doch auch aktuell läuft nicht alles gut. Diese Woche springt die Corona-Ampel zum ersten Mal für mehrere Bezirke auf Rot. Wie bei Ischgl im März meldet sich auch jetzt der Bundeskanzler zu Wort. Dieses Mal mit einem Appell an die Bundesländer, sie mögen dringend die Maßnahmen verschärfen. Noch am selben Tag tun das die beiden ÖVP-Landeshauptmänner Günter Platter und Wilfried Haslauer in Tirol und Salzburg. Die Gemeinde Kuchl im Tennengau wird sogar unter Quarantäne gestellt. Am Montag wird die Regierung außerdem mit den Landeshauptleuten in einer Krisensitzung über weitere bundesweite Maßnahmen beraten.
Herr Hofer, ich möchte jetzt mit Ihnen über ein Phänomen sprechen. Sebastian Kurz hat dann eine Schwierigkeit, sich zu entschuldigen oder einen Fehler einzugestehen. Denken wir ans Kleinwalsertal und jetzt auch hier.
Ja, das ist, macht er also nicht. Das ist sein Repertoire, ja? Kommunikativ ist sehr, sehr breit. Dieser Aspekt kommt eher nicht vor. Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben es mehrfach diskutiert.
Würden das nicht größer machen, wenn er das mal eingesteht?
Ich habe das öfter an dieser Stelle schon gesagt. Ja, das ist so. Wobei natürlich beim Gesundheitsminister gibt es jetzt mittlerweile fast ein bisschen das gegenteilige Phänomen. Der entschuldigt sich mittlerweile so oft, dass es auch schon wieder irgendwann ein Thema ist, weil jeder denkt, okay, was passiert da eigentlich noch Richtiges? Aber das war jetzt ein bisschen zugespitzt. Natürlich ist es gut, wenn man Fehler eingesteht. Gar keine Frage. Jeder ist ein Mensch. Es ist vollkommen klar, dass in einer solchen Situation auch Fehler passieren können. Und insofern, ja, sollte man das machen. Insgesamt, glaube ich, ist dieser Bericht hervorragend gelungen. Ich glaube, das ist auch wichtig, ähnlich wie damals der Hypo-Bericht der Frau Gries, da auch reinen Tisch zu machen. Es gab aber auch hier, muss man sagen, unterschiedliche Vorwürfe. Denn erinnern Sie sich, wir sind auch hier gestanden, Sie waren zugeschaltet und wir haben darüber geredet, wie das in Ischgl gelaufen ist und ob man da nicht Zeit gewinnen wollte. Jetzt kommt der Vorwurf, das ist zu schnell passiert. Also insofern kann er kommunikativ, auch aufgrund dessen, was jetzt passiert ist in den Tagen seit der Vorstellung des Berichts, durchaus eigentlich zur Tagesordnung übergehen und sagen, ja gut, jetzt haben wir aber eine immanente Geschichte und der Bericht ist rasch vergessen. Das ist das, worauf er, zumindest was die breite Bevölkerung angeht, sicherlich hoffen darf.
Die Frage an den Meinungsforscher, fährt Rudolf Anschober da nicht sehr viel angenehmer durch diese Pandemie, weil er, wie Sie sagen, jeden Tag mal sagt, okay, es waren ein paar Fehler, aber ich möchte dann zum heutigen Thema kommen. Das macht ihn doch wahnsinnig menschlich, oder?
Das macht ihn menschlich, davon profitiert er auch sicher. Ich glaube auch, dass es auch seine Vortragsart ist. Es ist schon ein bisschen ein sehr beruhigender Sing-Sang. Das ist auch nicht unwichtig in solchen Situationen, dass man nicht jemanden hat, und da gehen Kanzler und Gesundheitsminister meiner Ansicht nach eigentlich Hand in Hand, dass sie eigentlich auf seine zum Teil sehr beruhigende Art am Kommunizieren. Wir wissen auch aus den Umfragen, dass grundsätzlich den Politikern und Politikerinnen in Österreich attestiert wird, sorgfältig mit der Situation umzugehen, und da und dort passieren eben Fehler. Das kommt aber nur noch eigentlich von den Regierungswählern und Wählerinnen, nicht mehr von den Oppositionswählern und Wählerinnen. Und das war aber noch im März und im April anders. Damals waren auch die Wähler der Opposition, haben gesagt, nein, das ist schon in Ordnung. Und das ist jetzt weggebrochen. Es gibt auch im aktuellen Profil eine große Studie von den Kollegen von der Integral, die gezeigt haben, wie sich denn die Stimmung eingetrübt hat. Also dass im Frühjahr deutlich bessere Werte waren für die Regierung, dass es in den einen oder anderen Dingen eben einen deutlichen Rutsch gegeben hat. Und das sollte dann natürlich der Bundesregierung zu denken geben. Sie ist natürlich in der unangenehmen Situation, einfach wieder steigende Zahlen zu haben. Und die Frage ist, wie kriege ich das ein? Der Kanzler hat natürlich durchaus recht, wenn er darauf verweist, auf Tschechien und sagt, Entschuldigung, da drüben gibt es 10.000 Infektionen pro Tag, das sind wir noch nicht. Aber es ist fast eine No-Win-Situation, weil es wirklich, wirklich schwer ist, hier durchzumanövrieren.
Und wir werden es garantiert nächste Woche wieder besprechen hier. Machen wir jetzt einen Themenwechsel und kommen wir zur Wien-Wahl. Letzte Woche hat Wien gewählt, die SPÖ hat die Wahl ganz klar gewonnen. Und ganz besonders spannend wird es nach der Wahl für die Neos. Die sind nämlich möglicherweise vielleicht sogar Regierungspartner mit der SPÖ gemeinsam in Wien.
Mit den Neos unter Christoph Wiederkehr haben Teile der Wiener SPÖ kein Problem. Eine Koalition mit ihnen kann sich etwa der Bezirksvorstand der Donaustadt Ernst Nevrivi gut vorstellen. Die Neos klingen jedenfalls alles andere als abgeneigt.
Wir haben es heute im Landesteam bestärkt, dass wir offen sind, auch in Gespräche zu gehen, in konstruktive Gespräche zu gehen und vor allem ein Ziel haben, nämlich in diesen Gesprächen, zu schauen, ob eine Reformkoalition für Wien noch möglich ist.
Die Grünen gehen aber auch in die Offensive, besonders nachdem Gerüchte aufkommen, eine rot-grüne Auflage würde für Ludwig nur ohne Birgit Hebein in Frage kommen.
Ich stehe hier als eine Parteichefin und Spitzenkandidatin, die Ihnen gerade den größten Erfolg der Wiener Grünen verkündet. Und alle Seitenkommentare kann ich nur sagen, der Wahlkampf ist vorbei, jetzt kommen wir mal alle am Boden wieder an.
Bürgermeister Ludwig lässt sich aber weiter nicht in die Karten blicken und kommentiert auch den rot-grünen Beziehungsstatus nur knapp.
Ich möchte auch mit einem Gerücht aufräumen, dass ich persönlich zu anderen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten ein emotional aufgeladenes Verhältnis hätte. Ich bin Profi genug, dass ich unterscheiden kann, was in einem Wahlkampf stattfindet und was notwendig ist, nach einem Wahltag gemeinsam für die Menschen in unserer Stadt zu arbeiten.
Morgen Montag startet Ludwig mit den Sondierungsgesprächen. Zuerst sind die Neos dran, am Dienstag die Grünen und am Mittwoch folgt dann die ÖVP.
Politikprofi, der Wiener Bürgermeister, zieht alle Register, tarnen und täuschen. Was ist denn da jetzt zu halten? Also auf der einen Seite hört man mit Hebein könnte er schwer, jetzt hat er gerade wieder das Gegenteil gesprochen. Neos ist für viele so gut vorstellbar wie auch eine eigene Handschrift.
Ja, also er ist in einer beneidenswerten Situation für einen Verhandler. Er kann sich wirklich aussuchen, er kann einmal den Preis runtertreiben in dem Fall, was die potenziellen Koalitionspartner angeht. Es gibt diese drei Varianten, wir haben sie im Beitrag gerade gehört. Aus meiner Sicht scheidet eine aus de facto, nämlich jene mit der ÖVP. Da könnte er natürlich hervorragend mit dem Wirtschaftsflügel, namens auch Walter Ruck von der Wirtschaftskammer, aber das wird es deswegen nicht spielen, weil die Türkisen, und da gehört Gernot Blümel dazu, da gehört Sebastian Kurz dazu, also nicht gerade niemand in der ÖVP, die werden erstens den Finanzstaatsrat verlangen müssen. Ja, das kann ihnen Michael Ludwig nicht geben und wird er ihnen nicht geben. Punkt, aus, fertig. Dazu kommt noch das Argument von Seiten der Bundes-ÖVP, dass das eigentlich nicht in die Erzählung von Sebastian Kurz passt. Das wäre eine Koalition alten Stils, rot-schwarz, das will er eigentlich nicht. Und noch dazu ist es auch durchaus eine Art, unter Anführungszeichen, Feindbild, politisch gemeint, auf der Bundesebene. Das heißt, das ist, geht gegen Null aus meiner Sicht. So, jetzt bleiben die zwei realistischen Varianten. Fortsetzung rot-grün, drei in dem Fall, oder rot-pink oder rosa-rot, wie es manche schon titeln, wie auch immer. Ich glaube, das ist nicht entschieden. Auch wenn es da jetzt viele gab in der SPÖ, die gesagt haben, naja, das mit den Neos hätte schon Charme. Warum ist der Charme da? Weil man bundespolitisch ein wirkliches Gegenmodell zur Bundesregierung machen könnte. Es wäre auch neu. Die Neos sind sehr, sehr unerfahren, was solche Koalitionsverhandlungen angeht, auch wenn sie sich jetzt Bundeshilfe für den morgigen Tag geholt haben. Also da wäre schon einiges drinnen. Ich glaube auch, das Bildungsressort wäre eines, was man verkaufen kann von Seiten der Neos und auch von Seiten der SPÖ. Es quietscht aber bei einigen anderen wirklich inhaltlichen massiven Differenzen. Privatisierungen, der gesamte städtische Bereich, also die Bediensteten der Stadt Wien, Auslagerungen etc. Also da gibt es schon vieles, woran das grundsätzlich auch scheitern kann, wenn es die Neos hoch antragen. Und das ist der Punkt, wo wir einfach nicht wissen heute hier am Tisch, wer verlangt was hinter den Kulissen. Bei den Grünen, ja, da ist entgegen dem, was der Herr Bürgermeister gesagt hat, sind ein paar Elefanten durchmarschiert durch den rot-grünen Porzellanladen. Es waren keine Baby-Elefanten, sondern die größere Ausgabe. Das ist ganz schwierig, gerade auch zwischen Hebein und Ludwig.
Die Grünen, autofreie innere Stadt hat ihn genau, wirklich aufgeregt.
Richtig, die autofreie Stadt, der Pool und also diese Pop-up-Politik, um es mit einem Wort zu sagen. Das ist schwierig, auch wenn ich es nicht ausschließen würde, aber die Frage ist, wie billig geben es die Grünen? Sie haben zwei Stadträte, was es schwierig macht. Die müssten wir beide bespielen und da müsste die SPÖ natürlich was hergeben. Und natürlich wird es vielleicht auch ein bisschen Rachegefühle geben und die Grünen hätten tatsächlich auch im Bund ein Problem, wenn dieses rot-grüne Vorzeigeprojekt, und das war es seit 2010, dann in Wien wegfiele.
Heik, wir wetten ja ab und an. Auf welche Koalitionsvariante würden Sie denn wetten?
Da wette ich nicht, weil das ist wirklich
schwer zu gewinnen.
Ja, es ist nicht nur schwer zu gewinnen, weil es wirklich tatsächlich nicht so leicht ist, auch was die Präferenz in der Bevölkerung betrifft. Wobei auf die kommt es, wie wir wissen, da am wenigsten an. Aber wir haben jetzt für die Kollegen von heute eine andere Fragestellung mal gewählt. Wir haben nicht gefragt, welche der drei Koalitionen wollen Sie, sondern wir haben gefragt, wenn Sie jetzt die eine Koalition, also zum Beispiel SPÖ-Neos, würden Sie diese bevorzugen, könnten Sie mit dieser leben oder würden Sie diese ablehnen? Und wir sehen, bei SPÖ und Neos ist die Ablehnung am allerschwächsten, nämlich mit 25%. Währenddessen mit 43%, das ist das okay, das ist das, damit könnte ich leben. Das ist spannend, weil eigentlich haben wir das so nicht erwartet. So SPÖ, ÖVP und SPÖ-Grün sind irgendwie austariert. Also wenn wir nach dem gehen, nach dieser Umfrage gibt es zwar keine Lieblingsvariante, aber fast klassisch wienerisch, aber wenn es denn sein muss, nehmen wir SPÖ und Neos.
Okay, also das geben wir mit für die morgigen Verhandlungen, diese wichtigen Zahlen, wenn es denn sein muss. Kommen wir zum nächsten Thema. Bis zum Sonntag hat Gernot Blümel in Wien als Spitzenkandidat gekämpft. Am Dienstag hat er dann das aktuelle Budget präsentiert im Parlament.
Als Zahlenakrobat wird Finanzminister Gernot Blümel bislang nicht bezeichnet. Im Mai sorgt er mit einem Zahlendreher für Erheiterung im Parlament und Spott im Netz. Da vergisst Blümel fürs Budget 2020 nämlich auf 6 entscheidende Nullen.
Das sind 102.000 Euro und nicht 102 Milliarden. Insofern ersuche ich, die Sitzung zu unterbrechen.
Und auch Blümels erster Budgetentwurf für 2021, den er eigentlich im März präsentieren wollte, landet wegen der Corona-Pandemie zuerst im Papierkorb. Am Mittwoch, ein halbes Jahr später, startet der Finanzminister seinen zweiten Versuch. Diesmal mit einem aktualisierten 12-Kilo-Zahlenwerk.
Vor Ihnen liegt die budgetäre Antwort auf die Covid-Krise. Diese Antwort ist teuer, aber wir können sie uns leisten.
Und dafür verabschiedet sich die ÖVP sogar von ihrem heiligen Null-Defizit-Mantra. Einnahmen von 76,4 Milliarden stehen im kommenden Jahr Ausgaben von 97,4 Milliarden gegenüber. Macht in Summe ein Defizit von 21 Milliarden Euro. Das meiste fließt in den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und das Firmensterben. Nicht eingepreist sind im Budgetentwurf allerdings weitere Steuersenkungen, obwohl die von der Regierung eigentlich angekündigt waren. Unter anderem deshalb sind Blümels Zahlen für die Opposition auch diesmal Zahlen zum Vergessen.
Ein Manifest gebrochener Versprechen. Ambitionslos.
Das ist eine Sterbehilfe, die Sie da anbieten.
Noch mehr Geld als veranschlagt dürfte es auch für besonders von Corona gebeutelte Branchen wie die Hotellerie brauchen. Blümels budgetiertes 21 Milliarden Euro Minus für 2021 könnte am Ende also noch deutlich höher sein. Und damit wäre auch dieser 12-Kilo-Pack schon wieder veraltet.
Logischerweise, wenn es ums Geld geht, vor allem wenn es ums Steuergeld geht, wird viel diskutiert, aber aufgrund der aktuellen Situation hat mich das Gefühl, das geht fast ein bisschen unter, das Budget auch, weil man es auch so schwer festmachen kann.
Ja, und jeder weiß, inklusive des Finanzministers, dass das erstens ein Notbudget ist und dass es, es ist im Beitrag auch angeklungen, natürlich alles andere als in Stein gemeißelt ist. Denn wir wissen, erstes Thema heute, kommt ein zweiter Lockdown, ein Soft-Lockdown, wie auch immer, was hat der für Auswirkungen, wie geht's mit den infizierten Zahlen weiter, wie geht's mit dem Wintertourismus überhaupt aus, all das weiß man nicht und insofern sind diese 21 Milliarden Defizit natürlich dehnbar wahrscheinlich noch. Insofern ja, war das keine Normalsituation, auch die Debatte danach nicht, es war klar, dass sich die Opposition einschießt drauf und sagt, das ist visionslos und ideenlos etc., all das ist politische Folklore, ist schon so, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass man da jetzt die großen Weichenstellungen natürlich nicht sieht. Was den Grünen gelungen ist, schon ein bisschen was beim Thema Klima und Umwelt zu zeigen. Und da hat man ganz gut darüber hinweggetäuscht, dass natürlich die ökosoziale Steuerreform auch nicht drinnen ist, auch nicht eingepreist ist. Da sagt man zwar, na kommt erst 2022. Schauen wir mal, wie das nächstes Jahr ausschaut. Wir wissen es alle nicht. Eines war aber auch bemerkenswert, fand ich bei der Budgetrede, dass trotz aller Vagheit in dem ganzen Konstrukt zum Schluss schon durchkam, auch ein bisschen Ideologie, nämlich einerseits zu sagen, ja, jetzt ist es Keynes, ja, wir müssen jetzt Geld ausgeben, um sozusagen der Krise die Stirn zu bieten, aber in the long run, auf Dauer quasi, hat schon der Herr Hayek recht, also ein deutlich, man würde sagen, wirtschaftsliberalerer Denker kam dann schon auch noch durch bei Gernot Blümel, allerdings eben nur auf dieser philosophischen Ebene, aber er ist ja auch Philosoph.
Kann die Opposition in Zeiten wie diesen, wir haben es gehört, es hat recht heftige verbale Attacken eben überhaupt das gewinnen? Ist da Boden zu machen, Ihrer Meinung nach?
Ja, natürlich wäre Boden zu machen, wenn die Opposition das wirklich auf die Strecke bringen würde. Und wir wissen, dass die Freiheitlichen sind mehr oder weniger noch immer mit sich selbst beschäftigt. Jetzt hat man mal, wie es Norbert Hofer gesagt hat, das letzte dieses Kapitel geschlossen, nämlich das Kapitel Heinz-Christian Strache. Pamela Rendi-Wagner versucht, Fuß zu fassen. Wir werden schauen, ob das wirklich nachhaltig ist. Sie haben jetzt, die hat die Sozialdemokratie in der neuesten Profilumfrage von 20 auf 22 zugelegt. Ich führe das auf Wiener Wellen zurück. Also das heißt, es hat so einen leichten Schub aus Wien gegeben, soll so sein. Und die Neos wird ja immer attestiert, dass sie gute Oppositionspolitik machen, nützt ihnen aber grosso modo immer relativ wenig, weil eine liberale Partei hat in Österreich 10-15%. Also das Maximum ist in Neos liegen bei 8-9. Also das heißt, es gibt alle Möglichkeiten, aber die Problemstelle ist, wie Thomas Hofer schon gesagt hat, das ist natürlich schwer abwegbar. Ein Momentum möchte ich auch noch ansprechen, und zwar nämlich die Wirtschaftsforscher, die nämlich prognostizieren, dass im nächsten Jahr haben wir ein 4-5% Wachstum beim BIP. Das schaue ich mir noch an, ob das tatsächlich so eintritt, weil die Wintersaison, ich möchte nicht die Cassandra spielen, aber ob die so kommt, wie man sich das gewünscht hat, das glaube ich eher nicht.
Kommen wir zum Ende der Sendung, zu den Top und Flops. Wir haben wie gewohnt Thomas Hofer und Peter Hayek, die beiden Herren, getrennt voneinander befragt, wer diese Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. So, wir sind jetzt alle zum ersten Mal hier im Studio. Bin gespannt, ob es wieder Gemeinsamkeiten gibt oder diagonale Auskreuzungen oder was auch immer. Naja, also
ganz anders.
Ganz anders, ganz anders.
Ja. Ich dränge mich gleich wieder vor. Eigentlich müsste ich sagen, Kollege Hayek ist der Top der Woche, weil er hat super gekontert auf den Hayek. Nicht? Also, ja. Ich habe es zwar nicht so verwechselt gemeint, aber es ist wunderbar. Nein, der echte Top der Woche ist der Herr Rohrer. Das ist also der Chef der Ischgl-Kommission, der das wirklich vorbildlich gemacht hat, im Stile einer Irmgard Gries. Punkt, fertig, gut gemacht. Flop der Woche, Heinz-Christian Strache, für zahlreiche Interviews, in denen er die Realität vom Wähler und der Wählerin in Wien, jetzt in dem Fall ausgesprochen, noch immer nicht wahrhaben will. Also nicht nur für den Rauswurf, sondern auch für die Reaktion auf den Rauswurf.
Ich bin normalerweise hier ausgeschlossen, aber als Top auch Sie, Heike, weil Sie bei der Umfrage, bei der Wien-Wahl so gut gelegen sind. Also Sie wissen, ich bin der Erste, der es betont, wenn es nicht so klappt. Ja, ist richtig. Aber schmale Bügel doch, muss ich sagen, gut gemacht.
Ja, also ich kann mich nur schwer selber rauf. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Also wir hatten diese Woche einiges, glaube ich, zur Auswahl, weil bei mir ist top Alexander Van der Bellen, unser Bundespräsident, der ist jetzt genau 7 Tage her bei den Festivitäten zur 100 Jahre Volksabstimmung in Kärnten relativ klare Worte gefunden hat, wie man denn mit der slowenischen Volksgruppe umgegangen ist. Dafür ein Top. Flop der Woche, eigentlich jemand, den wir alle immer sehr geschätzt haben, aber ich kann nicht als Wiener Altbürgermeister hergehen und sagen, ich möchte mich da in die Koalitionsverhandlungen nicht einmischen, aber eine Serie an Interviews machen und jedes Mal, also ich mische mich da nicht ein, aber, und dann eine Erklärung, warum es mit dem einen geht oder nicht geht. Es ist jetzt nicht ganz tragisch, aber man hätte es nicht gebraucht.
Meine Herren, es war mir eine Freude. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Podcast zur Sendung finden Sie unter anderem auch auf unserer Homepage auf ATV.at. Jetzt gibt es unsere Interviewreihe im Fokus. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend und freue mich auf nächste Woche. Kommen Sie gut durch die Woche und vor allem bleiben Sie gesund.